Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
Die heutige Folge ist eine besondere, denn es ist die erste Folge, die ich jemals für Erfaldra aufgenommen habe. Das Problem ist, das hört man auch. Da ich beim Aufnehmen dieser Folge mehrere technische Probleme hatte, hatte ich mich entschieden, die jetzt auch nicht als erste Folge zu veröffentlichen, sondern bring die jetzt einfach mal raus. In dieser Folge spricht Richard mit einem Bücherjäger. Dieser sucht besondere Bücher für seine Kunden. Gelernt hat er dieses Handwerk auf der Löweninsel, einer Insel außerhalb vom Kontinent Erfaldra, also einer Insel, von der ich nicht weiß, ob sie nochmal eine Rolle spielen wird. Mal gucken. Diese Insel hat allerdings einige kulturelle Eigenarten, von denen der Bücherjäger auch gerne erzählt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz Wilmp. Ich bin Richard Groß und ich habe einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
Ich bin Kenzo, ich bin seit 20 Jahren Bücherjäger und bin gerade hier in der Gegend auf der Suche nach ein paar sehr seltenen Büchern.
Okay, wo kommst du her?
Ich bin eigentlich ziemlich ein paar Tagesritte im Süden von hier geboren, bin aber dann relativ früh während meines Studiums noch sehr weit in den Osten gezogen, auf die Insel des Meereslöwens. Leider bin ich nie dazu gekommen, die lokale Sprache zu lernen. War da fast 10 Jahre, habe da das Handwerk des Bücherjägers gelernt und bin dann wieder zurückgekommen. Es gab ein paar sehr lukrative Angebote hier oder beziehungsweise Aufträge. Und ja, seit den letzten 7, 8 Jahren bin ich hier in der Gegend, schlag mich so durch. Eigentlich wäre ich ja gerne Autor geworden, aber das habe ich jetzt vor ein paar Jahren aufgegeben.
Okay, also du bist hauptsächlich hier, weil du hier gute Aufträge bekommst.
Ja, der Bücherjäger muss den Aufträgen folgen, genau.
Okay, ja,
es gibt jetzt keine besondere Leidenschaft. Mir geht es um das Buch, nicht so mehr um die Landschaft. Ja, da gibt es Landschaftsgärtner, die mögen das mehr. Also der Bücherjäger, der braucht das Buch, das gute Buch, das er findet, und der Kunde, der bereit ist, dafür das Gold zu bezahlen.
Und das war jetzt dann, wo du dann warst, auf der Insel, gab es das nicht so?
Doch schon, aber das sind eher östliche Lithografien und ich habe es nicht so mit diesen Lithografien. Die sind mir zu zweidimensional und da fehlt auch ein bisschen. Also vielleicht gibt es im Osten ein anderes Verständnis vom Orm, aber ich habe schon ein zentralkontinentale Orm-Gespür. Also ich mag das Orm, wie es hier durch das Papier fließt.
Okay, ich glaube, über das Orm reden wir nachher noch mal ein bisschen. Ich möchte noch mal kurz wieder dann zu dir kommen. Also deine Familie kommt aber auch eigentlich hierher, aus Erfaldra.
Ja, ja, ja. Also es ist nichts mehr übrig von ihr, aber okay. Ja, die kamen daher. Also es sind schon alle gestorben. Ich hatte keine Geschwister und Eltern sind beide verstorben, bevor ich auf die lange Wanderschaft gegangen bin.
Okay. Was gefällt dir denn hier so in Dornheim am besten, also in der Stadt hier?
Wie gesagt, ich bin nicht so der Architektur- oder Landschaftmensch. Ich könnte überall leben und arbeiten. Es ist mir wichtig, dass es anständige Aufträge gibt. Und ich kann leider nicht über die Auftraggeber reden und über deren Hintergründe, weil das würde gegen das Verschwiegenheitsgebot der Bücherjäger verstoßen. Dann würde ich nie wieder Aufträge bekommen. Also, mir gefallen die Bücher hier. Ich glaube, sonst wäre ich nicht hier. Ihr habt hier ein paar Schätze, von denen ihr nichts wisst.
Okay.
Vielleicht nicht mehr lange.
Okay, in welche Region, sag ich mal, verkaufst du die denn dann? Also bleiben die meistens dann auch im Inland oder gehen die ins Ausland oder komplett im Kontinent?
Du kannst sowas nicht machen. Du würdest jetzt auch keinen Mörder fragen, wo der Auftraggeber herkommt oder einen Banker, wohin er das Gold verschifft. Nein, das interessiert mich nicht. Mir ist, ja, das stimmt jetzt nicht ganz zu dem, was ich im Vorgespräch dir gesagt habe. Es ist schon wichtig für mich, dass die Bücher von einer unbestimmten Hand in eine gesicherte Hand gehen, aber ich kann trotzdem nicht sage, dass meine Käufer hier in Dornheim ansässig sind.
Ja? Ja, so ganz allgemein einfach vielleicht. Würdest du sagen, wenn du ein Buch in einem Land kaufst, musst du es meistens in ein anderes Land bringen, um es dann da zu verkaufen? Oder verkaufst du die meisten Bücher in dem Land, wo du sie auch findest?
Ah, nein, nein, nein. Das läuft anders. Also du gehst normalerweise der... Okay. Jede größere Stadt, auch Dornheim, hat eine Bibliothek. Da gibt es dann eine verbotene Sektion. Und dann muss man sich erst einmal in die verbotene Sektion hineinbegeben. Und dann sieht man da die Leerstände. Ja, also zwischen den einzelnen Büchern fehlen dann mal Bücher. Und wenn die Bibliothekare die Bücher wieder zusammengeschoben haben, um diese Lücken zu füllen, dann waren sie nicht besonders wichtig. Aber wenn die Lücken freigelassen worden sind, dann sind die entweder ja ausgeliehen, was in der verbotenen Sektion jetzt nicht vorkommen sollte, oder sie sind schon gestohlen und sie werden vermisst. So, und dann hat man schon ein Gefühl für, gibt es hier eine Community der Bücherliebhaber oder nicht. Dann muss man sich halt zu dem Pub begeben, wo diese Bücherliebhaber sich treffen. Entweder gibt es einen Aushang in der Bibliothek, wo sie sich treffen, oder man besticht die Bibliothek. Und dann geht man dahin, hört sich ihre Geschichten an und man erfährt, man muss auch natürlich ein bisschen Konversation betreiben können, man erfährt, welches die Bücher sind, die dort standen und wer Interesse daran haben könnte. So. Es ist relativ gefährlich, lokal zu arbeiten. Es macht mehr Sinn dann, wenn dieser Auftrag weiter weg ist. Ja? Also wenn ich jetzt von Dornheim 4-5 Tagesreise nach Westen muss, weil das Buch dort vermutet wird, das Buch kann ich dort besorgen und bringe es dann zurück nach Dornheim. Das macht Sinn. Bücher innerhalb der Stadt zu vertreiben ist deutlich gefährlicher, weil die meisten Bücherliebhaber können sich nicht... die verplappern sich, ja, auch wenn sie nicht ihre Schätze herzeigen wollen, schon allein, weil sie brauchen es relativ dunkel, ist es besser für die Tinte und für das Pergament, dass es nicht im Sonnenlicht ausgeliefert wird. Es mögen eine relative Luftfeuchtigkeit, ein Weinkeller ähnlich, könnte auch schon fast zu feucht sein, und man hält es relativ dunkel. Man hält es auf jeden Fall weg vor prallen Sonnenlicht. So, das ist nicht die Gefahr, dass sie ihre Schätze jemandem zeigen, der Öffentlichkeit, eher unter vorgehaltener Hand. Aber auch sowas kann in einer Stadt relativ schnell eskalieren. Das heißt, wenn ich jetzt etwas in Dornheim vorhätte, wäre ich relativ schnell weg und würde auch die nächsten Jahre nicht mehr herkommen.
Okay, man muss also immer so ein bisschen aufpassen.
Ja.
Okay. Ja.
Ist auch ganz gut, wenn man nicht Aufschneidern was verkauft. Also oft, ja. Man will bezahlt werden, A, und das ist schlecht bei Aufschneidern, und B, die versauen einem den Ruf.
Okay, wie kann man denn dann davon leben? Weil das klingt ja auch alles sehr aufwendig so.
Na, du musst halt Angebote annehmen, die lukrativ sind. Entweder du liebst das Buch, dann machst du auch mal was, wie nannten sie das, pro bono? Finde ich so wichtig. Also wenn eine Bibliothek ein Buch vermisst und du bringst es der Bibliothek zurück, dann kannst du nicht besonders viel verlangen. Wenn es ein Privatsammler ist, der ein Buch vermisst, das vielleicht in der Königsbibliothek steht, dann kann man da schon einen sehr hohen Preis für ausrufen. Ja, also man kann gute Bücherjäger, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einer der Besten bin, aber gute Bücherjäger können schon von einem Buch ein Jahr leben. Bei mir sind es mehr so, dass ich langweile mich relativ schnell. Also ich mache schon meine 12 bis 24 Bücher im Jahr.
So viele sogar? Krass.
Ja, man macht auch ein paar Sachen für umsonst. Man hat ja ein Herz für kleine Bibliotheken.
Aber du nagst jetzt nicht am Hungertuch. Also man kommt damit sehr gut über die Runden.
Man wird nicht reich. Man wird nicht reich davon.
Okay.
Hätte man was anderes gemacht, man könnte Drogen verkaufen oder Raubritter werden oder irgend sowas.
Okay, wolltest du das mit diesem Bücherjäger, wolltest du anscheinend nicht schon immer machen, hast du gesagt, du wolltest ja auch ganz gerne schreiben. Wolltest du denn als Kind dann auch schon schreiben oder hattest du als Kind noch ganz andere Vorstellungen vom Leben?
Ich hatte als Kind ganz andere, ich hatte als Kind gar keine Vorstellung. Ich wollte einfach gar nichts, glaube ich, einfach... Nur im Wald rumrennen, schwimmen, wie die anderen halt auch, mein erstes Mädchen. All diese Dinge waren viel wichtiger, als ich angefangen habe zu studieren, als ich dann das Orm entdeckt habe, dann wollte ich Schriftsteller werden. Und als ich gemerkt habe, dass das Orm nicht durch mich fließt, wie es durch viele andere oder nicht stark genug durch mich fließt, dann wollte ich dem nahe sein, durch das viel Orm geflossen ist oder viel Orm fließt. Und das sind gute Geschichten. Gute Geschichten, gebannt in gute Bücher. So ist die Leidenschaft für die Bücher entstanden und man muss halt auch irgendwie Geld verdienen. Und wenn man, wie sagt man, das Hobby zum Beruf machen.
Ja, lass uns da mal ganz kurz jetzt was aus dem Weg räumen quasi, weil ich nicht glaube, dass alle wissen, was das bedeutet. Was genau ist denn jetzt dieses Orm?
Hast du mal eine Geschichte gelesen und du bist richtig in der Geschichte versunken?
So, ich habe zumindest öfter mal welche gehört, so mit dem Lesen.
Gut, wenn sie dir vorgelesen werden, ist das auch in Ordnung. Es gibt Geschichten, in denen man versinken kann, in Geschichten, die jetzt nicht unbedingt schön sind, aber die an sich perfekt sind. Eine Geschichte, die dich in eine eigene Welt entführt und diese Kraft, die dich da hineinzieht, wie als ob es eine andere Wirklichkeit wäre, das nennen wir das Orm. Und man kann lernen, es zu verstehen, ja, was das Orm macht in einer Geschichte, wie eine Geschichte aufgebaut werden muss, welche Tricks darin sind, welche Feinheiten. Aber man kann es nicht erlernen. Man kann es erkennen, man kann es schätzen lernen. So, wenn ich einfach nur eine Geschichte lese oder höre und sie gut finde, dann ist das in Ordnung. Aber erst wenn ich wirklich weiß, was handwerklich und künstlerisch hineingeflossen ist, kann ich das Orm in der Geschichte wirklich wertschätzen. Und das sind Dinge, die ich im Osten gelernt habe.
Okay, also dieses Orm ist eine Form von Talent dann einfach, oder?
Nein, die Form, das Orm ist, wie würden wir sagen, die Seele, die Essenz der Geschichte. Das Wort dafür wäre, aber das Wort dafür ist Orm. Es ist die Genialität. Es ist die Magie der Worte, die dich in die Geschichte hineinzieht, die dich glauben macht, dass das eine andere Welt ist. Die das Buch dich schließen lässt, nachdem die Geschichte fertig ist und dich überwältigt zurücklässt. Das ist das Orm.
Aber das heißt doch, dass manche Autoren vielleicht, sag ich mal, dann ja nur das Orm haben, um ein bestimmtes Buch zu schreiben und danach nichts mehr hinkriegen.
Genau, zum Beispiel, oder gar keins. Es sind viele Bücher geschrieben worden, die gar kein Orm haben. Und es müssen auch nicht nur Bücher sein. Es gibt, werden bei euch die Nachrichten ausgerufen oder werden sie, nein, ihr habt ja gar keinen, ihr habt das ja nicht, die Vervielfältigung von. Im Osten gibt es eine Möglichkeit, Papyrus schnell zu vervielfältigen über indem man in Holz sich hineinkratzt, beziehungsweise in Kuchen, es wird auch mit Kuchen, dass in Kuchenformen Nachrichten hineingekratzt werden und dann werden daraus Kuchen gemacht und diese Kuchen werden verteilt. Und dann kann man halt auf dem Kuchen oder auf dem Papyrus, es wird ehrlich gesagt mehr mit Kuchen gemacht, die Nachricht lesen.
Okay.
Und auch diese Nachrichten, diese Informationen, die auf dem Kuchen sind, vor allen Dingen die Geschichte vom Hasen auf dem Mond. Und so ich sage, da gibt es sehr kurze, es gibt eine Insel, da nennen sie es Haikus. Das sind vier Sätze, wundervolle kleine Gedichte. Und auch diese können voller Orm sein. Es kann ein Aufruf für eine Wahl kann voll mit Orm sein. Du spürst es. Es ist etwas, was man mehr spürt wie Liebe. Es ist jetzt nicht, dass man wirklich beschreiben kann. Aber natürlich ist es für mich am besten, wenn es in der Form von Romanen ist. Gedichte, es ist nicht meins so. Und was oft vorkommt im Osten sind halt diese beschreibenden, langen Historientexte, die ich auch nicht so mag. Ich mag das Orm in fiktionaler Belletristik am liebsten. Das ist das, was für mich ist das Stärkste. Es ist wie eine Droge. Wenn man einmal davon erfasst wurde, dann kann man den ganzen anderen Rest zur Seite legen. Das braucht man dann nicht.
Okay. Du meintest gerade, ihr ritzt das in Kuchen? Also ist das so eine Art...
Nein, Holz. Du hast eine Holzform.
Ja.
Und dann wird Reismehlkuchen, die werden dann da reingedrückt.
Ach so.
Und die übernehmen das. Ich glaube, die werden zumindest nicht der, ich müsste nachgucken, die dann gedämpft oder so, damit sie die Form halten. Ah, da müsstest du jemanden fragen, der sich dann besser auskennt. Außerdem ist die Meereslöweninsel relativ westlich gehalten, nicht so östlich. Es gibt zwar all das da, ist auch der Grund, warum ich mich auf der Meereslöweninsel so lange aufgehalten habe, weil ich dort mit meiner Sprache klargekommen bin. Aber ich konnte nicht in die Tiefen der Gesellschaft eindringen. Man fühlt sich immer so gefühlt als Ausländer. Nicht nur, weil man anders aussah wie alle dort, ne? Sondern man war auch anders. Man war auch anders. Man wurde nicht. Freundschaften waren schwierig, Beziehungen waren schwierig. Die Kultur, so viel man sich auch angestrengt hatte, man konnte nicht akzeptiert werden. Vielleicht wäre es in 20 Jahren oder so etwas geworden, aber so lange wollte ich nicht. Ich habe gelernt, und als ich eine gute Möglichkeit hatte, zurückzukommen, habe ich es, man könnte schon sagen, schweren Herzens angenommen. Denn wenn du länger als 5 Jahre irgendwo bist, dann ist es deine Heimat. Und um ehrlich zu sein, ist die Meereslöweninsel der Ort, wo ich am längsten war. Ja? Sonst bin ich immer gereist. Schon schwierig. Aber ich könnte es mir auch nicht leisten. Bei all dem, was du sagst, was man an Geld kriegt als Bücherjäger, kann man dort nicht gut leben.
Okay.
Ganz andere Geldmittel haben. Man müsste mindestens mal ein Händler oder ein Banker sein, um dort irgendetwas reißen zu können. Nee.
Aber so dein Problem war ja so diese, ich sag mal, andere Kultur da, also dass du vielleicht auch als, ich glaube, ein sehr kulturaffiner Mensch dann mit der Kultur da nicht so ganz umgehen konntest, oder wie ist das?
Dir wird gezeigt, dass du nicht Teil davon bist.
Okay.
Ich glaube, es würde ihnen wahrscheinlich auch so ergehen. Du siehst halt anders aus. Und es ist etwas, an dem du nichts ändern kannst. Du kannst nichts an deiner Größe ändern, nichts an der Farbe deiner Haare, nichts an der Farbe deiner Augen, nichts an der Länge deiner Nase, nichts an der Länge deiner Füße. Oder deiner Finger.
Ja, aber jetzt ist zum Beispiel, also nur jetzt hier in Dornheim, wenn man das sich hier mal so ansieht, das ist ja schon, ich sag mal, relativ bunte Stadt. So, ne? Da hat man sehr viele unterschiedliche Leute aus auch oft unterschiedlichen Ländern, soweit sie jetzt gerade sich einigermaßen gut mit uns verstehen. So, da ist das, ich meine, klar gibt es da immer mal wieder Konflikte, so, aber das scheint da jetzt ja nicht so zu sein, dass man sich da überhaupt nicht grün
wird. Nein, Konflikte gibt es keine. Nein, die Meereslöweninsel hat einen Zensus. Es gibt eine feste Anzahl an Menschen, sie benutzen einen prozentualen Schlüssel. Das heißt, 60% der Insel gehören einem bestimmten Volk an, das ein bestimmtes Aussehen, eine bestimmte Kultur, einen bestimmten Hintergrund hat, 30% eines anderen, 8% eines Dritten und nur 2% sind für Menschen aus unserem Kontinent reserviert, beziehungsweise nicht nur aus unserem Kontinent, sondern von allen anderen Ländern und Kontinenten. Die Nachfahren von 3 Typen von Menschen von 3 verschiedenen Ländern bilden den Hauptstock. Und auch da ist die kleinste Gruppe mit 10% und dann die 2 großen 60% und 30%. Und gehörst du zu diesen 2% Rest, dann ist es wirklich schwierig, dich gegen diese großen 3 Mehrheiten durchzusetzen. Vor allen Dingen, die kleinste der Mehrheiten ist ja auch eine Minderheit. Und es gibt zwar keine offensichtliche oder Benachteiligung staatlicher Seite, aber du fühlst dich ausgeschlossen. Du gehörst halt zu dem 1% oder zu dem 2%.
Okay, ich glaube, da könnten wir eventuell nochmal gesondert drüber reden. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, diese Insel und das Leben da. Aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal zu dir zurückkommen, zu deiner Bücherjägertätigkeit, weil du ja auch meintest, du wolltest eigentlich Autor werden und dann, weil das nicht funktioniert hat, bist du Bücherjäger geworden. Aber also, wie wird man das? Man wacht ja nicht eines Morgens auf und denkt sich so, ach, guck mal, ein Buch, das kann ich doch bestimmt jemandem verkaufen.
Also man fängt an als Leser. Irgendwann bekommst du mal ein Buch in die Hand oder deine Eltern lesen es dir am Bett vor oder irgendwer anders liest es dir vor und du fängst an, Geschichten zu lieben, du fängst das Lesen zu lieben. Und ein ganz normaler Impuls ist die Imitation, dass man denkt, dass man das auch könnte. Und dann habe ich versucht zu schreiben. Ich glaube, jeder Zweite versucht mal in seinem Leben eine Geschichte zu schreiben und manche Menschen denken, sie sind ganz gut und lassen es dann bleiben. Manche Menschen sind ganz gut und machen daraus nichts. Und manche Menschen denken, sie sind nicht gut genug. Und zu denen gehöre ich. Ich glaube nicht, dass durch meine Worte genügend Ohm fließt, als dass es sich zur Veröffentlichung eignen würde.
Aber meinst du nicht, dass das eventuell daran liegt, dass du so viele Bücher kennst, dass du einfach einen zu hohen Anspruch hast?
Ja, aber ich kenne auch Leute, die das, was ich schreibe, einfach scheiße finden. Es ist eine Frage. Willst du Mittelmaß?
Wie sieht denn so ein durchschnittlicher Tag dann bei dir aus? Also so stehst du auf und recherchierst erstmal schon nach ein paar Büchern, die du auf der Liste hast? Oder wie macht man das?
Also, 12 Bücher, beziehungsweise 12 bis 24 Bücher im Jahr ist ja nicht so viel. Also ein gewöhnlicher Tag sieht so aus, dass man nicht aus dem Bett aufsteht. Dass man erst im Bett bleibt, so depressiv sich seine Gedanken macht über die Schlechtigkeit der Welt. Und wenn dann das Geld so zu 2/3 zur Neige ist, dass man dann überlegt, ob man entweder in ein günstigeres Hotel zieht oder ob man sich doch nicht mal endlich den Arsch zusammenkneift und irgendwas tut. Und dann ist es relativ, es kommt davon, was jetzt der Auftrag war. War es jetzt herauszufinden, welches von diesen 100 Werken ist eine Fälschung? Dann besorgst du dir die Liste der Leute, die diese Werke gekauft haben, beziehungsweise du kannst sie vielleicht sogar schon mitbekommen. Du brauchst natürlich, wie bei allem, Verbindungen. Du gehst Bücherhändler ab, von denen du weißt, sie könnten diese Bücher haben. Zusammenstellung. Wenn du dann wirklich die Bücher vor dir liegen hast, dann musst du sie durchgehen, Seite bei Seite, und wie ein Knobler, ein Rätsellöser, die Fehler oder die Unstimmigkeiten suchen. Und für mich ist es natürlich, ich suche nur nach Büchern mit hohen Orm. Wenn ich das Buch lese und ich spüre nicht genügend Orm, dann weiß ich, es ist eine Fälschung. Da muss ich gar nicht herausfinden, dass diese oder jenes Wort falsch geschrieben ist, die Grammatik falsch oder dass das nicht die Worte sind oder da nicht genügend Gold in der Tinte ist oder diese ganzen Sachen. Wenn ich das Orm nicht spüre, dann ist das eine Fälschung. Fertig. Dann geht's weiter.
Es ist
eine relativ intensive Arbeit.
Ja. Das klingt nach einer Form, so eine Mischung, sag ich mal, aus Detektivarbeit und Bücherwissenschaften, so.
Ja. Kommen noch ein bisschen Leute unter den Tisch trinken, beziehungsweise sich unter den Tisch trinken lassen. Und ein paar Intrigen dazu, politische Spielchen, Lügen, Überzeugungskunst, Überredung und Berechnung von Geldmitteln. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es genau das. Manchmal muss man auch wissen, wie schwer ein Buch ist, damit man es schnell genug mit einem Sack Sand austauschen kann, aber ja, im Großen und Ganzen.
Okay, und wieso, also wenn du jetzt sagst, dass man da auch da manchmal so ein paar, ich sag mal, alternative Beschaffungsmethoden anwenden muss, wieso ist das nötig? Also würde man, wenn man das nicht so macht, einfach nicht genügend Bücher finden, besorgen können? Oder könnte man auch, wenn man immer, ich sag mal, einfach sehr offen und ehrlich verhandelt, könnte man dann auch irgendwie über die Runden kommen?
Der Beruf heißt ja nicht Bücherkäufer oder Bücherverkäufer. Das gibt's ja schon. Das Problem bei den Büchern, die gejagt werden, ist, dass diese Bücher gestohlen wurden schon. Und Dinge, die gestohlen wurden, kann man nicht noch einmal stehlen. So, ihr kennt sicherlich, oder beziehungsweise vielleicht kennt ihr das, es gibt einen Unterschied zwischen dem Eigentum an einer Sache und dem Besitz einer Sache. So, diese Bücher befinden sich im Besitz von Menschen, die nicht das Eigentum daran haben. Mhm. Der Bücherjäger hat aber auch nicht die Aufgabe, das Eigentum an dieser Sache zu beschaffen, sondern nur den Besitzstand dieser Sache zu ändern.
Okay.
Und es ist nicht illegal, da dieses Buch nicht der Person gehört, die es besitzt. Wir ändern also nichts an dem Legalitätsanspruch. Wir ändern nur den Besitzer. Sie sind beide nicht die Eigentümer. Vollkommen legal.
Ja, kam es dir dann schon mal vor, dass du ich sag mal, von einem Buch den Besitzer zweimal gewechselt hast?
Der erfolgreiche Bücherjäger schweigt hier lieber.
Okay. Man kann es mal versuchen. Ja. Du meintest ja schon, du redest nicht gerne über deine Kunden, so, weil das natürlich alles so verschwiegen ist, aber ich gehe mal richtig davon in der Annahme, dass das meistens relativ wohlhabende Leute sein werden, oder?
Ja, es macht nur Sinn. In dem Fall macht es nur Sinn, beziehungsweise es gibt bestimmte Bücher, die du verteilst, auch aus pro bono, also wenn es ein, das sind aber dann meist Werke mit geringen Orm oder Orm aus anderen Gründen, wissenschaftliche Werke zum Beispiel, die einer Bibliothek verloren gegangen sind und oder medizinische Werke, die einen sehr hohen Wert haben könnten, wenn sie vervielfältigt werden und die zur Vervielfältigung einer Bibliothek müssen oder in ein Kloster. Das macht man dann schon, aber das macht man nicht aus Geld, das macht man aus Liebhaberei der Menschheit gegenüber. Okay. Macht man selten. Aber wenn man echt denkt, man hat keinen Grund mehr aufzustehen morgens, dann kann man sowas machen.
Okay. Hast du denn dann auch sehr, ich sag mal, so spezielle Kunden, die einfach auch Bücher haben wollen, wo du vielleicht das Orm so gar nicht drin siehst, aber sie das irgendwie...
Das würde ich nicht machen.
Also da nimmst du doch mal was ab.
Natürlich. Ja, ja. Es gibt verschiedene pornografische Werke. Also so Sachen, die, es gibt ganz schlimme Sachen, über die wir nicht reden wollen, alleine darüber zu reden, dass sie existieren und die Praxisen, die in ihnen, nein.
Okay.
Da gibt es so Sachen mit mythischen Wesen und so, nein. Und Abbildungen, nein, wir wissen davon, dass das existiert, aber da, mit denen, die diese beschaffen oder anfassen oder es überhaupt nur in Betracht ziehen, so etwas zu besorgen mit den reden wir nicht. Aber ja, es gibt solche Bücher.
Aber das klingt dann auch so, als, sag mal, würde es da auch verschiedene Philosophien unter den Bücherjägern geben, so dass manche Leute halt sagen, ja, das und das würde ich tun, das und das aber dann wieder nicht.
Ja, sicher. Sicher. Manche Menschen finden es in Ordnung, ihre Kinder zu schlagen, andere nicht. Ich denke nicht, dass man das diskutieren kann. Man schlägt seine Kinder nicht.
Okay.
So, wenn sich einer dann Bücherjäger nennen will, dann soll er das tun, aber das ist bist nicht mein Freund, bist nicht mein Bücherjäger. Es gibt Ethos. Und das unterscheidet sich natürlich in jeder Gruppe. Es gibt solche und solche brandschätzenden Ritter und Piraten, es gibt solche und solche Politiker und Stadtherren und Herolde und es gibt solche und solche von allem. Ja, du bist ein Bücherjäger, wenn du Bücher jagst. Und es gibt gute oder es gibt Bücher, die mehr angesehen sind als andere. Und also für mich hört es auf bei, wir wissen beide, dass es keine Magie als solches, als Zaubersprüche gibt, aber es gibt Zauberbücher, die das behaupten. Und das ist bei mir die Grenze. Aber wann ist es schädlich? Ja, manche einfache Zauberbücher besorge ich, wenn sie einen Orm haben, was auch. Es ist ein fiktionaler Text, so kann Orm haben. Wenn dieses Zauberbuch Orm hat und einen anständigen Preis hat, dann besorge ich. Aber das ist mein harter Schnitt. Alles auf der anderen Seite. Ja?
Also so Geschwurbel.
So Anbetung
quasi.
Von. Ja, also es gibt bestimmte Dinge, die mit Dämonen und mit Planeten, mit vier Sonnen und irgend solchen, oder Wasser, das ein Gedächtnis hat. Ich hatte letztens einen, da wollte ein Buch über das Wassergedächtnis. Oh Gott, ein so schreckliches. Kein Orm, nicht ein bisschen irgendwas mit Milchzucker und irgend so ein Kram. Nein, der Preis war gut, aber ich konnte das nicht. Solche Bücher sollten nicht existieren. Als Bücherjäger vernichtest du keine Bücher. Du bist ein Bücherliebhaber, aber deswegen musst du trotzdem niemandem helfen, ein solches Buch in Besitz zu bekommen. Es ist jetzt nicht ganz so verwerflich wie bei Büchern, die direkt Menschen schaden, in denen Zauberformeln für unheilbare Krankheiten stehen oder in denen dazu geraten wird, Sexakte mit Fischen durchzuziehen. Also es gibt richtig gefährliche Bücher. Es gibt gefährliche Bücher, die gefährlich sind wegen den Ideen, die darin sind. Und dann gibt es gefährliche Bücher, die gefährlich sind, weil sie physisch gefährlich sind. Vergiftete Seiten, Texte, die einen in den Wahnsinn treiben, Bomben, all diese Dinge. Auch das interessiert mich nicht. Wenn ein Buch keinen Orm hat, dann gibt es andere Leute dafür. Oder ganz schlimme Bücher, die aus der Haut von Menschen, die in Haut von Menschen eingebunden und geschrieben wurden. Das ist so etwas ist nicht in Ordnung. Klar, es gibt Sammler, die sind darauf spezialisiert, und es gibt auch Bücherjäger, die sind darauf spezialisiert. Und ich muss auch zugeben, vor allem diese Bücher sind größtenteils gefälscht. Nur ich habe keine Expertise. Wenn kein Orm in dem Buch fließt, kann ich dir nicht sagen, ob es gefälscht ist oder nicht. Und ich möchte mich nicht darauf spezialisieren, aus welchem Leder ein Buch gebunden wurde. Mhm. Oder wie die Tinte zusammengemischt wurde. Das ist ein anderer Mensch. Mein Spezialgebiet sind belletristische fiktionale Texte. Abenteuergeschichten meistens. Ein paar Liebesgeschichten, ganz in Ordnung, wenn es nicht zu hart ist. Magische Geschichten bis zu einem gewissen Grade.
Okay, sammelst du dann auch für dich selber oder immer nur für andere Leute?
Nein, ich reise mit schmalem Gepäck. Ich habe eine Kiste, eine Truhe, in der mögen sich Bücher befinden. In diesen Büchern würde dann sehr viel Orm sein, aber sie würden keinen physikalischen Wert darstellen. Es gibt auch gute Bücher, die relativ weit verbreitet sind, die also keinen eigenen Wert dadurch haben. Ein Bücherjäger jagt seltene Bücher. Es macht keinen Sinn, Bücher zu jagen, die weit verbreitet sind. Mhm. Dann kann man Bücher verkaufen. Das machen Bücherhändler. Ja, um diese Bücher kümmern sich Bücherhändler. Bücherjäger kümmern sich, wie gesagt, um Bücher, deren Besitzstand zu ändern ist und deren Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind.
Das heißt, du jagst auch immer nur ein ganz bestimmtes Buch im Auftrag und würdest jetzt nicht irgendwie, wenn du sowieso schon irgendwo bist, sagen, ach guck mal, das Buch sieht auch interessant aus, das kriege ich bestimmt auch irgendwie noch an jemanden vermittelt.
Nein, das kannst du dir aufschreiben auf deine kleine schwarze Liste, dass es da ist, aber wenn du den Besitzstand eines Buches änderst, für den du nicht den Auftrag hast, den Besitzstand zu ändern, dann hast du noch eine Person, die hinter deinem Kopf her ist, und das ist ungünstig in jedem Fall. Ja, man kann sie auch unnötig Ärger machen. Du schläfst auch nicht mit der Tochter jedes Bartenders, den du begegnest, sondern nur mit den Töchtern, die hübsch sind. Warum den zusätzlichen Ärger?
Ja. Verständlich.
Ja.
Wie ist denn jetzt momentan so die Auftragslage? Also wenn du sagst, so ne, 12 bis 24 Bücher im Jahr, von denen aber auch manche dann pro bono sind, ist das so in den letzten Jahren mehr geworden oder ist man einfach immer gut mit Aufträgen versorgt, wenn man möchte?
Es geht mit der Wirtschaftslage. Wenn die Wirtschaft generell gut ist, dann gibt es auch mehr Leute, die den Besitzstand eines Buches ändern wollen, als wenn nicht. Es ist Papier auf dem Worte stehen und daher nicht so lebensnotwendig. Also wenn die wirtschaftliche Lage nicht gut ist. Im Moment, wir hatten ein sehr gutes letztes Jahr. Ohne Frage, ich bin finanziell abgesichert und ich warte, bis die augenblicklich sich anbahnende Krise vorübergeht, und dann denke ich, dass wieder Aufträge kommen werden. Im Moment sieht es nicht so gut aus.
Okay. Wie ist denn so die Konkurrenz, wenn du sagst, es gibt ja noch andere Bücherjäger, also hat man da dann auch öfter mal, dass man mit jemandem um ein Buch konkurriert und dann da nicht hinterherkommt oder er das von der Nase wegschnappt?
Es ist selten. Es ist wie bei Kopfgeld. Es ist sehr ungünstig, wenn du zwei Kopfgeldjägern dasselbe Kopfgeld versprichst für eine Person. Das macht man eigentlich nicht. Das ist ein schlechter Stil beim Kunden. Es kann natürlich passieren, dass ein Kunde dasselbe Buch auslobt gegenüber mehreren Bücherjägern. Es passiert. Es passiert sehr selten. Wenn es passiert, wird dieser Kunde auf die schwarze Liste gesetzt.
Und wie ist das, wenn zwei Kunden, also zwei verschiedene Kunden halt auch zwei verschiedene Bücherjäger beauftragen? Kann ja auch mal passieren, oder kommt das nicht vor?
Doch, aber es gibt Bücherjäger-Ehre. Es gibt, wie gesagt, es gibt diese Bücherjäger, mit denen du nichts zu tun haben willst, aber von den Bücherjägern, die sich mit mir dasselbe Territorium in der Art der Bücher teilen. Ja? Also ich würde jetzt nicht nach einem Buch auf die Jagd gehen, in dämonische Texte in Menschenhaut stehen oder in blutgeschriebenem Zeug. Wenn ich einen anderen Gentleman, Bücherjäger treffe und wir suchen dasselbe Buch, dann wird zusammengearbeitet und es wird an den höchsten Kunden, an das höchste Gebot gehen. Und wir teilen uns es.
Okay, ja, das klingt ist natürlich sehr kollegial so.
Ja, weil der Bücherjäger ist danach immer noch da. Wenn du den Bücherjäger einmal in das Ohrhaus, deinen Freund oder deinen Konkurrenten, dann ist er beim nächsten Auftrag auch dabei und versucht dir eins auszuwischen. Du hast nichts davon. Ja, aber dem Kunden, der das geringere Gebot gezahlt hat, sagen wir, wo sich das Buch befindet und sagen, dass wir es nicht drankommen und es bekommt derjenige, der das höhere Gebot gesetzt hat. Aber diese Fälle sind sehr selten. Es ist schon ein paar Mal passiert, aber es ist sehr selten. Ich kann wenig davon erzählen, aber wenigstens, es waren Geschwister.
Okay.
Es waren Geschwister und sie wollten dasselbe Buch von ihrem Vater geschrieben. Relativ hoher Ormanteil. Es gab nur noch ein einziges. Und es ging an das Geschwister, der es den höheren Preis bezahlt hat. Aber dem anderen Geschwisterteil wurde mitgeteilt, dass sein Geschwister das Buch jetzt hat. In dem Fall war es noch interessanter, da beide das Eigentum an dem Buch haben, durch das Erbe, aber beide nicht den Besitz hatten, weil der Vater es bei einer Geliebten gelassen hatte.
Okay, das klingt natürlich dann, also so eine richtige
Liebten das Buch abzukaufen. Sie hatte kein Interesse daran.
Also eine richtige Familienstreitigkeit dann da drin.
Ja, das passiert leider öfter. Sie sind sehr lukrativ, diese Familienstreitigkeiten. Da geht es meist um Tagebücher mit dreckigen Geheimnissen. Das macht man nicht gerne, aber es bringt viel Geld. Und es ist sehr einfach. Es sind meistens irgendwelche fernen Verwandten, die es haben. Oder die Bücher sind in irgendwelchen Safes verschlossen und die Eigentümer wissen, wo sich das Buch befindet, sind aber nicht im Besitzstand des Buches und benötigen jemanden, der den Besitzstand ändern kann. Und das sind sehr, sehr offensichtliche und einfache Dinge. Und die macht man dann das Geld deswegen. Es ist ja auch nichts moralisch unverwertes, wenn jemand das Eigentum an einer Sache hat und ihm dann noch den Besitzstand zuzuführen ist, sogar alles andere als verwerflich.
Natürlich, da bist du ja schon fast Gesetzeshüter.
Ja, genau. Ich würde sogar sagen, ich bin dann Gesetzeshüter.
Okay.
Solange ich nichts mache auf dem Weg, was dem entgegensteht, ja?
Arbeiten denn verschiedene Bücherjäger öfter zusammen? Also gibt es zum Beispiel gleich Leute, die komplett als Team irgendwie auftreten oder sowas?
Es gibt dann wieder zu den Geschwistern. Es gibt Geschwister. Aber im Generellen sind Bücherjäger Einzelgänger. Die Liebe am geschriebenen Wort ist etwas, das man privat genießt und alleine. Es gibt diese Vorlesergruppen, die dann auch gemeinsam agieren. Aber das ist eigentlich mehr der Vorleser oder die Vorleserin, das ist der eigentliche Bücherjäger, Bücherjägerin, während der Rest so eine Art Anhang ist. Und ja, manche Bücherjäger leben in Saus und Braus, machen nur das Beste und haben dann ihren kleinen Harem oder Folge. Also es gibt wirklich Bücherjäger, die auch gleichzeitig Beeinflusser sind, die also mit hohem Gefolge durch die Gegend laufen oder die von adliger Abstammung kommen und so weiter. Aber das sind die Seltenheiten. Wir lassen sie gerne im Rampenlicht sein und den Berufsstand in die Welt hinausschreien, aber das Quo der Bücherjäger operiert lieber im Dunkeln. Denn es ist viel einfacher, nicht überall erkannt zu werden und nicht mit Hunderten von Leuten oder seien es nur drei Leute zu reisen. Das ist viel unauffälliger.
Okay. Also ich höre da jetzt insgesamt raus, dass du, glaube ich, deinen Job doch sehr gerne magst, so dass du da großer Fan, sag ich mal, von deiner eigenen, also von dieser Art bis zu arbeiten. Was gefällt dir denn überhaupt nicht an deinem Beruf? Also jeder Beruf hat ja auch seine Schattenseiten.
Ich würde nicht sagen, dass ich sage immer, ich kann es besonders gut. Ich mag es nicht unbedingt. Aber ich kann es besonders gut. Und das ist vielleicht dann auch die Sache, die ich daran mag, dass ich es besonders gut kann. Ich denke öfter, also ich wäre natürlich viel lieber Schriftsteller. Oder manchmal wäre ich auch gern Farmer, weil du ein geregeltes. Was ich nicht mag, ist, dass es kein geregelter Arbeitsalltag ist. Oder kein geregelter Alltag generell. Jeder Auftrag kann dich überall hinführen. Du hast keine Wohnung, du hast keinen Ort, den du dein Zuhause nennen kannst, du hast keine Familie. Und nach der 70. hübschen Tochter des Wirtes sind die dir auch über. Ich würde mit niemandem tauschen, aber ich würde auch niemandem raten, Bücherjäger zu werden, es sei denn, sie wollen es wirklich, wirklich, wirklich.
Also das ist so eine, man muss die Leidenschaft mitbringen quasi.
Ja, also es ist nicht so schlimm wie Kopfgeldjäger oder Raubritter, aber es ist auch nicht etwas Gesetztes wie Anwalt oder Händler oder fahrender Zirkuskünstler oder sowas. Es ist so zwischen Zirkuskünstler und Raubritter irgendwo.
Das ist ein netter Vergleich. Was willst du denn noch erreichen? Also sagst du einfach, du machst dein Geschäft so weiter, wie es ist, oder hast du da irgendwie noch größere Ziele?
Nein, ich habe das aufgegeben. Ich muss sagen, dass ich ein paar Bücher in den Händen gehabt habe, die als verschollen galten, von denen auch die meisten Bücherjäger denken, dass sie nicht existieren. Und das gab mir dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt ein Hochgefühl. Aber auf meiner Liste ist leider nichts an Büchern, das ich noch brauche. Es kann sich aber jederzeit ändern. Ein neuer, junger Autor oder junge Autorin mit einem besonders schönen, ormgefüllten Geschichte. Und das kann mich dann wieder für 3-4 Jahre in Hochstimmung versetzen. Ja, es ist sowas manisch-depressives als Bücherjäger. Du kannst das, es ist ein in den Tag hineinleben. Und das ist auch traurig teilweise. Auf der anderen Seite habe ich mehr erlebt als die meisten Bauern in 100 Leben oder in 1000. Ja.
Du hast aber also noch die Hoffnung, dass du das Orm findest? Für dich?
Wenn wir keine Hoffnung hätten, dann würden wir nicht leben. Denn ohne Hoffnung würdest du am nächsten Morgen nicht aus dem Bett steigen.
Das heißt, du machst diesen Job vielleicht auch, um, ja, ich sag mal, in den Büchern von anderen oder im Orm von anderen dein eigenes Orm zu entdecken?
Vielleicht, ich weiß, nein. Schwierig zu sagen, ich denke eher nicht. Ich mache diesen Job, weil ich ihn gut kann und weil ich sonst etwas machen müsste, das ich nicht gut kann. Und gelegentlich schreibe ich halt etwas. Wenn ich denke, ich habe eine gute Idee, dann lasse ich sie ein bisschen liegen und dann lese ich sie wieder. Dann bis jetzt hatte ich noch nichts, von dem ich gedacht habe, es wäre wert, es weiter nachzuvollfolgen.
Okay. Gut.
Es ist traurig, aber so ist es. Nicht, liebe Kinder, ja, es ist nicht alles Gold, das glänzt. Und auch der Raubritter muss sich abends das Blut von seiner Rüstung waschen. Und das ist nicht lustig. Es kommt alles mit seiner Schattenseite. Ja, da ist es doch schon besser, beim Papa in die Schusterlehre zu gehen oder in die Bäckerlehre bei der Mama oder irgendwas zu machen. Solange ihr damit glücklich seid, macht das. Ja, und nur wenn ihr es nicht anders könnt, dann müsst ihr halt dem folgen, was euer unsteter Geist euch zwingt zu folgen.
Ja, das klingt doch nach einem sehr schönen Abschlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und für die tollen Tipps und ja, über diesen Einblick in das Leben eines Bücherjägers. Und ich bin sicher, wenn du nochmal in Dornheim bist, dann können wir bestimmt auch nochmal reden, vielleicht darüber. Ja, vielleicht hast du ja bis dahin deinen Orm gefunden. Sonst vielleicht nochmal über ein paar neue Erlebnisse oder so und dann sehen wir uns bestimmt nochmal wieder.
Gut, freue mich. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank an Sönke vom Rewrite und Policy Podcast dafür, dass er diese Rolle übernommen und meine technischen Probleme ertragen hat und mir da auch gut durchgeholfen hat. Wirklich danke. Den Link zu seinem Podcast gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn ihr mitmachen oder Feedback loswerden wollt, erreicht ihr mich wie immer über Facebook, Twitter, Instagram oder über die E-Mail-Adresse afaldra@rap.de. Auf Insta gibt es nicht nur eine kleine Bonusgeschichte, sondern jetzt auch ein Bild von Leon Strommer, dem Hauptmann der Stadtwache aus der ersten Folge, das Lena vom Insta-Account InstaArtDrawings gezeichnet hat. Guckt euch mal an und hinterlasst einen Kommentar, wie ihr es findet. Und schaut natürlich auch mal bei Lenas Instagram-Account vorbei, da gibt es noch einige andere coole Zeichnungen. Wenn ihr von meiner liebreizenden Stimme nicht genug bekommt, könnt ihr auch gerne mal in meinen Zweitpodcast reinhören. Dieser heißt Zwei Fremde, ein Gedanke und zusammen mit Anel rede ich da einfach über die Themen, die uns gerade so einfallen. Also so ein ganz typischer Lava-Podcast, ganz ohne Fantasy. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Ciao.